swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.
Der dritte Spieltag der Baseball-Bundesliga Süd ist vorbei. Im Norden kann noch nicht gespielt werden. Wir hoffen, dass am 8. Mai dort angefangen werden kann. Aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100%. Im Süden gab es einige sehr, sehr spannende Serien. Vor allen Dingen Mainz und Haar haben sich wirklich sehr behagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de, dem Podcast zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von eurobaseballtv.com. Tim Collins, hallo Tim.
Servus Andreas, wie geht's?
Sehr gut geht's mir. Du hattest eine sehr spannende Serie hinter dir.
Ja, das war, es war nicht das allerbeste Baseball-Wetter, aber die Spiele waren wirklich, wirklich spannend und viel Spaß anzuschauen.
Wir sprechen gleich über die Serie der Haar Disciples und der Mainz Athletics, die gesplittet worden ist, aber wir haben auch noch einen weiteren Gast, den Leiter Spielbetrieb vom Deutschen Baseballverband, Philipp Würfel. Hallo Philipp.
Hallo zusammen.
Philipp, danke, dass du bei uns in den Podcast oder zu uns in den Podcast kommst. Wir müssen natürlich die erste Frage stellen, wie sieht es aus mit der Baseball-Bundesliga Nord? Am 8. Mai soll die Baseball-Bundesliga Nord in die Saison starten, aber wenn man sich so umguckt, die Paderborn Untouchables haben auf ihrer Website noch nicht so richtig viel aktualisiert, auch die anderen Teams. Ich habe gehört, dass die Bonn Capitals gegen die Dortmund Wanderers getestet haben, aber ansonsten ist nicht so richtig viel los. Wie sieht es aus 3 Wochen vor dem eigentlichen Beginn der Baseball-Bundesliga Nord?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind uns auch noch nicht so ganz im Klaren, wie jetzt am 8. Mai oder ob am 8. Mai wir jetzt da auch im Norden starten können. Da befinden wir uns gerade in den nochmal in den Planungen. Wir werden auch nächste Woche nochmal mit den Vereinen in der Videokonferenz das weitere Vorgehen besprechen. Aber wir hoffen, dass wir im Norden dann als auch demnächst loslegen können. Die Problematik ist einfach die, die wir momentan noch haben, dass jetzt in Berlin und in Dorn und auch in Köln momentan außer so Kleingruppentraining oder auch nur individuelles Training nichts möglich ist, ganz geschweige denn von einem Spielbetrieb. Anders sieht es halt bei den anderen 5 Vereinen aus. Paderborn darf trainieren, auch schon den ganzen Winter lang. Denen fehlt noch die Freigabe für den Spielbetrieb. Die anderen 4 Vereine, Solingen, Dortmund, Bonn und Hamburg, dürfen spielen, trainieren jetzt auch Hamburg seit Ende Februar oder seit Januar mit einer kurzen Unterbrechung, Bonn die ganzen Winter entlang. Und Dortmund und Solingen seit Mitte März oder Ende März dann Dortmund dürfen die dann trainieren und auch spielen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die anderen 3 auch noch dazu bekommen. Aber wie gesagt, wir sind da in den Detailplanungen und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt die nächsten Tage noch entwickelt. Und wie vor allen Dingen dann auch nächste Woche die Konferenz nochmal mit den Vereinen läuft.
Was glaubst du oder beziehungsweise was meinst du, wie lange Vorbereitung brauchen die Teams und die Mannschaften, um sich gut auf eine Bundesliga-Saison, auch wenn sie dann kürzer sein wird, vorbereiten können? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn im Moment erst in Kleingruppen das möglich ist, dass dann 2 Wochen Vorbereitung, sollte es in irgendeiner Weise Lockerungen geben dort in den betreffenden Bundesländern, dass das dann auch sehr kurz sein kann. Und ich habe so ein bisschen ja die Befürchtung besteht ja, dass der Wettbewerb nicht ganz fair dann ist diese Saison.
So ein fairer Wettbewerb, um die Frage von hinten aufzuziehen, den gibt es diesem Jahr auf keinen Fall. Das ist auch im Süden weitestgehend ein fairer Wettbewerb, weil alle irgendwie zumindest teilweise die gleichen Bedingungen hatten und auch eine gewisse Vorbereitungsphase hatten. Im Norden sind die Unterschiede so groß, dass es da keinen fairen Wettbewerb gibt. Deswegen haben wir auch den Auf- und Abstieg, so wie im letzten Jahr auch, ausgesetzt. Jetzt die erste Teil der Frage habe ich jetzt im Zuge meiner Beantwortung vergessen.
Das hast du schon richtig mit beantwortet. Also es geht darum, um den fairen Wettbewerb und wie lange die Teams dann auch eine Vorbereitungszeit brauchen, um die Saison dann zu planen.
Genau, also Vorbereitungsphase, das ist halt unterschiedlich. Die Vereine, die halt natürlich jetzt schon trainieren können, die können dann natürlich auch schneller starten.
Ja.
Ansonsten wir hatten im Februar schon mal Videokonferenz, da hatten die meisten Vereine gesagt, dass sie ungefähr 4 Wochen Zeit benötigen. Das wollen wir jetzt dann auch in der Videokonferenz dann auch nochmal abklopfen, ob sich da an der Phase da irgendwie was geändert hat. Aber es ist insbesondere für die Pitcher ist es halt schon wichtig, dass sie halt da auch ein paar Wochen ordentlich trainieren können. Das geht im Pitcher-Training, geht das schon auch individuell, aber halt, wenn die Anlage gesperrt ist, ist es dann halt trotzdem schwierig.
Ja. Tim, du als Middle-of-the-Lineup-Guy von einem Barbecue-Baseball-Team, wie lange bräuchtest du, um dich vorzubereiten?
Das ist abhängig, wie lange es dauert, bevor der Grill heiß wird. aber ernste Frage, wenn das ernst gefragt ist, eigentlich, ich habe gehört, wir spielen wahrscheinlich vielleicht erstmal im Juli, aber wir sind sehr, sehr tief in die Leiter von, ja, wie wichtig unsere Saison ist. Es wird bestimmt viel Spaß machen, ein bisschen Barbecue-Softball zu spielen, aber ja, gesund bleiben ist wahrscheinlich noch wichtiger.
Ja, und gesund bleiben ja vor allen Dingen dann auch für die Pitcher, was Philipp dann ja auch gerade gesagt hat. Philipp, es ist ja nicht nur die erste Bundesliga, die im Moment den Spielbetrieb noch im Norden ausgesetzt hat. Wir sprechen ja auch über die zweite Bundesliga und über die ja dann auch bundesweit. Wie sehen da die Planungen aus? Da sollte ja eigentlich schon am 1. Mai dann auch der Startschuss erfolgen.
Das wird in den meisten Ligen sicherlich nicht der Fall sein. Wir werden da wahrscheinlich die Spiele dann auch nochmal verlegen müssen. Da sieht es halt ehrlich gesagt noch schlechter aus als in der ersten Bundesliga.
Ja.
Allerdings haben wir da auch hinten raus in der Saison ein bisschen mehr Flexibilität, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, weil da halt keine großen Turniere anstehen, die jetzt da uns die Planungen zunichte machen. Das ist ja in der ersten Bundesliga die Problematik, dass wir ja dann Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben, wo wir dran teilnehmen und wir im Grunde genommen Mitte August mit der Saison fertig sein müssen. Das ist ja die größte Krux, die wir momentan haben, dass wir nicht diese Flexibilität haben, wie wir letztes Jahr hatten, dass wir halt alles schieben konnten. Und von daher ist jetzt da in der zweiten Bundesliga müssen wir halt warten, bis an den Standorten da überall die Freigabe ist. Also wir hatten ja gesagt, dass quasi pro Gruppe, wenn da alle Vereine das grüne Licht gegeben haben, dass wir dann da auch mit einer gewissen Vorlaufzeit dann auch starten. Und solange das nicht gegeben ist, müssen wir halt die Spiele, die jetzt da noch anstehen, dann quasi ans Ende der Saison legen. Das sind die größten Chancen, wo wir jetzt starten können, wahrscheinlich in der zweiten Bundesliga Südwest, weil es da halt von den Regelungen in den Bundesländern am aussichtsreichsten ist. Aber auch da fehlt mir noch von den letzten Vereinen so das endgültige grüne Licht, das wir da starten können.
Mhm. Du hast es gerade erwähnt, die Europameisterschaft, die eigentlich im September dann in Turin stattfinden soll. Zu diesem Zeitpunkt wird sie dann ja auch noch geplant und sie erschwert euch die Planung dafür, dass ihr einen festen Cut habt Mitte August. Wie sind die Planungen dann, also habt ihr Alternativszenarien für die Baseball-Bundesliga Nord? Weil im Süden scheint es ja im Moment alles ganz smooth zu laufen und wir sprechen auch gleich noch über den Spieltag. Aber im Norden habt ihr da schon Alternativszenarien dann überlegt, wie ihr, falls die Saison erstmal nicht angefangen werden kann, wie ihr da in irgendeiner Weise dann auch die Spieler dafür hinbekommt, also fit bekommt, dass sie vielleicht dann auch bei der EM starten könnten?
Ja, das ist auch eine der Sachen, warum wir ja auch am Spielbetrieb oder halt versuchen wollen, möglichst kreative Lösungen zu finden für die erste Bundesliga Nord, dass halt da auch die Nationalspieler dann gewisse Spielpraxis bekommen. Aber wie wir haben viele verschiedene Szenarien, die sind alle, liegen halt alle schon bereit. Die müssen wir jetzt dann, die diskutieren wir dann mit den Vereinen und dann werden wir die dann auch wieder veröffentlichen. Aber ins Detail gehen wäre jetzt auch müßig, da jetzt zu sagen, was passiert, wenn wir da starten können. Das würde hier auch den Podcast sprengen.
Also nächste Woche gibt es dann die Videokonferenz mit den beteiligten Teams.
Genau.
Ja. Gibt es noch in irgendeiner Weise Entscheidungen von den Ländern, in denen die Teams drin sind, beziehungsweise vom Bund, die euch eine Planung erleichtern könnte?
Ja, also eine Planung erleichtern, das wäre schnell gemacht, wenn es Lockerungen gibt, aber angesichts des derzeitigen Pandemie-Geschehens ist es eher schwierig. Es kommt eigentlich auf die jeweilige Kommune vor Ort drauf an. Also ja. Werden im Süden ist es sicherlich so, dass jetzt aufgrund der Corona-Schutzverordnungen, die da in den Ländern sind, dass es da halt Vorgaben gibt, dass quasi die Bundesliga dem Profisport gleichgesetzt wird und demnach quasi ein Spielbetrieb jetzt dann mit Hygienekonzept und ohne Zuschauer möglich ist. Im Norden sieht das halt anders aus. Da wurde dies halt nicht in die Corona-Schutzverordnungen der Länder aufgenommen, beziehungsweise gibt es halt diesen Passus da nicht, so dass das halt für jeden Standort, der da spielen darf, quasi Ausnahmegenehmigung sind. Und da ist momentan zumindest so, dass jetzt das auch das Infektionsgeschehen da wenig kaum eine Rolle spielt, ob wir jetzt da spielen dürfen oder nicht spielen dürfen. Da kommt es halt wirklich darauf an, dass wir halt da mit den Kommunen da vielleicht Lösung finden und zusammen mit den Vereinen, dass man da spielen kann. Das ist aber halt dann immer eine Auslegungssache vor Ort.
Ja, also nächste Woche gibt es dann hoffentlich schon Neuigkeiten dann auch aus der Baseball-Bundesliga Nord und dann können wir vielleicht dann auch hier bei Swing and a Miss dann darüber sprechen. Philipp, bis hierher erstmal vielen Dank für deine Auskünfte Richtung Baseball-Bundesliga Nord, aber wir haben ja auch 4 Serien im Süden gehabt und jetzt kommen wir wieder zu dir, Tim. Du hast am Wochenende ja das Glück gehabt, die beiden Spiele der H-Disciples gegen die Mainz Athletics zu kommentieren und das waren 2 absolute Nailbiter. Einmal 7-6 für die Disciples und einmal 6-5 für die Mainz Athletics bei nicht gutem Wetter, das hast du eben schon gesagt, aber der Baseball, der hat für vieles entschädigt.
Ja, aber bevor wir dazu kommen, ich würde eigentlich ganz kurz eine Frage an Philipp fragen.
Ja, gerne.
Hast du noch mehr gehört von den Mannschaften im Norden, Philipp, was für Übertragungen geben wird dieses Jahr? Ich weiß, dass in vergangenen Jahren die Doran Wild Farmers haben das gemacht und Berlin haben das gemacht und Hamburg auch. Weißt du, wie das aussieht in der Übertragungslage für Bundesliga Nord?
Damit habe ich mich jetzt noch nicht im Detail besprochen oder befasst, ob die Alten quasi weiter übertragen wollen. Ich gehe eigentlich davon aus, Berlin, Hamburg, Bonn und Dorn gehe ich davon aus, dass die auch wieder übertragen werden. Dorn hatte, glaube ich, letztes Jahr Corona-bedingt das nicht umgesetzt, weil es einfach die Saison so kurzfristig gestartet wurde, dass es nicht hinbekommen haben, das zu organisieren. Das lag ja dann auch in der Fanszeit. Ich weiß, dass in Paderborn gibt es Bestrebungen, da auch zu übertragen. Es gab am Ende der Saison auch in Köln die ersten Versuche da in Richtung Livestream und in Dortmund, die haben auch schon Livestream-Versuche durchgeführt. Also an der Livestream-Front, da gibt es schon gute Entwicklungen und ich hoffe, dass das dann auch nach der Pandemie dann auch weiter so anhält.
Ja, ich auch. Und dann das Letzte, ich habe eine super Idee, Philipp. Du kannst das vorschlagen nächste Woche. Das ist kostenlos von mir, meine Idee. Falls eine komplette Saison nicht gespielt werden kann, dann einfach, wir spielen alle MLB The Show, machen wir ein Turnier daraus und da können wir eine Meisterschaft endlich mal haben.
Ja, das ist. Eventuell müssen wir das dann in Angriff nehmen. Nein,
so, das war meine lustige Idee. Ja. Tut mir leid, Philipp, aber vielen Dank.
Aber Tim, wir kriegen dich nicht raus hier. Du musst jetzt über die beiden Spiele berichten, die du am Wochenende kommentiert hast.
Sehr gern. So, was wolltest du wissen? Wie spannend war das, das Spiel anzuschauen?
Oder? Es waren beide Spiele sehr, sehr spannend. Wie spannend waren sie?
Well, ich finde es immer, ich entdecke Neuigkeiten jedes Mal, wenn ich 9 Stunden lang am Platz sitze und deutsche Baseball-Bundesliga anschaue, weil es ist so eine Art von Baseball, was man wirklich nirgendwo anders sieht. Und das ist ein Vorteil. Das ist echt ein Vorteil, weil wir haben diese Charaktere. Die Harrow Disciples, die haben diese eine Menge junge Pitchers, die sehr, sehr unerfahren in der ersten Bundesliga sind. Und dann haben alle gleichzeitig nicht vielleicht das allerbeste Tag, aber die haben relativ gute Tage gehabt am Samstag und gute Leistungen gegeben. Juan Infante war mehr oder weniger effektiv für ein paar Innings. Das war, glaube ich, in Spiel zwei. Titus von Kopf, Sean Cowan, Adriano Penskover hat seine allererste Bundesliga-Victory gekriegt in das erste Spiel. Und dann das Gipfeltörtchen fand ich, dass nach dem zweiten Spiel, es reicht nicht, dass so viel Aktion auf dem Spielplatz war, aber sonst müssen wir auch über die Dunkelheit denken. So, es gab quasi ein Time Limit auf das Spiel und das allerletzte Pitch kam bei Läufer auf 1 und 2, 2 aus, ein Run, Ballgame. Und ich habe auch vorgestellt, ja, was wird jetzt passieren, wenn Daniel Patrice einen hohen Pop-Up an die Infield schlägt? Weil keiner wird den Ball sehen und es wird ein chaotischer Schluss sein. Aber da hat er dann einen Groundball zum Second Base geschlagen. Aber so muss man nicht denken bei anderen Baseballspielen. Und ich... Und ich glaube, dass der Philipp, du wirst sagen, okay, wir brauchen echt Flutlichter bei allen Stadionen in der Bundesliga und so weiter. Das ist echt professionell. Und das ich bin einverstanden damit. Aber ich habe auch viel Spaß gehabt in dem Moment, wann ich denke, ja, wie wäre das ausgegangen, wenn er einen Pop-Up geschlagen hat, weil es total dunkel war. So, lustige und Action-packed Tag.
Es waren ja auch
ein bisschen mehr genau darüber sprechen,
wenn ja. Du willst. Ja, gerne. Es waren ja auch zwei sehr, sehr lange Spiele. Das erste Spiel hat 3,5 Stunden gedauert, das zweite Spiel knapp 4 Stunden. Also es ist ja auch ungewöhnlich lange gewesen, diese beiden Spiele.
Ja, ich glaube 4 Stunden war es nicht. Das war auch fast genau 3,5 Stunden. Wir sind um 8:30 fertig und wir sind um 5 angefangen, das zweite Spiel. Ich weiß, weil ich habe sehr genau auf die Uhrzeit immer gecheckt, wegen Sundown. Also normalerweise bin ich nicht so aufmerksam auf die Länge des Spiels, aber in dem Fall wusste ich das. Aber ja, das war schon lang und ich habe auch mehrmals erwähnt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese kleine Heizungsgerät gekauft habe, gleich vor dem Spiel. Sonst hätte ich gefriert.
Ja, die Mainz Athletics haben im ersten Spiel haben sie 4-0 geführt und dann kam die große Aufholjagd der Harrow Disciples. Wer hat die Harrow Disciples Aufholjagd angeführt?
Well, das war, ja, die lagen mit 4-0 oder 0-4 hinten im vierten Inning. Dann haben sie 2 Punkte und dann im fünften noch eine, im sechsten noch eine. Und dann in unterer Hälfte des siebten Innings bei einer aus hat Will Thorpe hat alles angefangen, auch im vorherigen Wochenende gegen die Stuttgart Reds, obwohl sie nicht so viel in der Offensive erfolgreich hatten against Stuttgart. Aber ja, das war Will Thorpe und danach David Dinsky. Und das größte Fehler von den Mainz Athletics, das war das Error in right field. Eric Keller, Der versucht wirklich den Single von Dinsky sehr schnell aufzunehmen. Der war ein hart geschlagener Ball und der Ball ist eigentlich einfach an ihm vorbeigegangen bis zur Zaun. David Dinsky als Tying Run könnte fast den ganzen Weg laufen bis zur dritten Base. Und danach Daniel Patrice, ein Double, auch in Right Field, und danach haben sie die Ausgleich gekriegt. Und dann gibt Nate Sean Thomas Intentional Walk und dann Daniel Patrice und dann gab es einen Wild Pitch. Und das war auch ein spannender Play. Francisco Riestra bei ein Aus, Läufer auf 2 und 3, Infield in, der hat einen sehr, sehr harten Line Drive gehaut. Und es war direkt in Handschuh von Victor Fall, der Second Baseman. Das war ein super Play und einfach Unglück für Riestra und eine große Glückssache für die Mainz Athletics. Aber danach bei 2 Outs hat Miguel Pinheiro den RBI-Single geschlagen und das war die Führung. Und ja, Luke Steinlein, 2 Innings, den Save gekriegt. Das war wirklich spannend. Und dann kam das zweite Spiel, der war genau so spannend.
Genau, und das ging ins 9. Inning beim Stand von 5-5. Und dann gab es einen Run für die Mainz Athletics, die das Spiel dann durchbekommen haben und das Spiel dann 6-5 gewonnen haben. Ähnlich spannend wie das erste Spiel.
Ja, und das ist auch ein Ding, was mir am besten über Baseball gefällt. Die Geschichten, wie man einen sehr, sehr schlechten Tag, du fängst an mit einem schlechten Tag und dann in der letzten Minute oder letzten 10 Minuten bist du der Held. So Tim Kotowski hat einen sehr schlechten Tag gehabt bis dahin. Der im ersten Spiel hat er 3 Strikeouts, dann wurde er ausgewechselt. Das sieht eigentlich verletzt aus. Das ist nur Speculation aus meiner Sicht. Ich habe keine Info, ob er verletzt war, aber der hat unbequem ausgeschaut im ersten Spiel. Dann im zweiten Spiel, ich glaube, der musste spielen, weil Kevin Kotowski ist auch vorher ausgewechselt. Ja, vermutlich auch wegen Verletzung, aber ich weiß es nicht genau. So, das ist nur eine Vermutung auf meiner Seite. Aber dann musste Tim Kotowski wieder in die Lineup gehen. Der war auch nicht so erfolgreich am Schlag. Und dann Mike Otto hat alle seine Pitchers gebraucht. Und dann Tim Kotowski war der letzte Mann, der ist aus dem Bullpen gekommen, im 8. Inning, glaube ich, als die Disciples nochmal den Ausgleich gekriegt haben. Und Kotowski ist dann erfolgreich auf dem Mount und dann im oberen Hälfte des 9. Inning gegen Will Thorpe, sein zweites Mal auf dem Mount für die Disciples in 2 Wochen. Will Thorpe hat einen Lead-Off-Walk für Tim Kotowski und Kotowski, ja, eventuell hat er gescored. Und das war der Führungspunkt. So, Kotowski hat den Winning-Run gescored und dann auch selber den Win, weil er die letzten 2 Innings gepitcht hat. Also ein was angefangen hat als ein sehr schlechter Tag, ist da am Ende ein sehr guter Tag für Tim Kotowski. Und das ist das coolste Ding mit Baseball, finde ich.
Ja, absolut. Und es war die bislang aufregendste Serie oder der aufregendste Spieltag in der gesamten Saison, diese beiden Spiele. Philipp, wenn du da jetzt nochmal reinguckst und auf die Serie schaust, diese beiden Spiele, es war bislang die spannendste Serie. Bislang haben wir noch nicht so richtig viel richtig spannende Spiele gehabt in der Bundesliga Süd.
Absolut, also das Haar gegen Mainz, das war schon das Spannendste. Ich hatte mir eigentlich letzte Woche von Mainz gegen Heidenheim auch jetzt zumindest ein bisschen spannendere Serie erhofft, als es dann im Endeffekt dann war, wobei das da auch stellenweise spannender war. Ich glaube auch Regensburg gegen Mannheim war enger, als dann auch das Endergebnis dann gezeigt hatte. Aber ansonsten stimmt es schon, dass jetzt dieses Jahr zumindest anfangs die Ergebnisse dann schon recht deutlich waren. Wobei aber natürlich auch die Paarungen jetzt vom Papier her, jetzt am Anfang waren jetzt schon immer die Paarungen Ulm gegen Regensburg oder die halt schon recht eindeutig sind vom Papier her.
Ja.
Von daher würde ich da nochmal ein paar Wochen abwarten, wie sich das dann jetzt entwickelt.
Also ich habe nichts gegen und ich glaube auch die Fans haben nichts dagegen, wenn die Serien in den nächsten Wochen so aussehen wie hier bei den Haar Disciples und den Mainz Athletics. Dann lass uns doch mal gerade, Philipp, wo du hier bist, über eine der wirklich guten Mannschaften bislang sprechen. Das sind die Stuttgart Reds. Die haben am Wochenende einen quasi gesplittetes Heimrecht gegen die Tübingen. Hawks haben sie erst in Stuttgart mit 15-2 gewonnen und dann auswärts in Tübingen mit 10-3 gewonnen. Man hat ihnen natürlich vorher schon zugetraut, diese beiden Spiele zu gewinnen. Aber sie stehen im Moment bei 6-0. Das ist schon ein sehr, sehr guter Saisonstart für die Stuttgart Reds.
Absolut. Also Stuttgart ist wieder gut in die Saison gestartet. Die hatten ja auch letztes Jahr in der verkürzten Saison eine sehr gute Runde gespielt. Haben es dann natürlich nicht in die Playoffs geschafft, aber das lag ja natürlich auch daran, dass jetzt letztes Jahr nur die ersten beiden quasi das Halbfinale erreicht hatten. Viertelfinale hatten wir ja keinen Termin dafür, sodass es da auch kein Viertelfinale gab. Aber Stuttgart knüpft nahtlos an die Leistung vom letzten Jahr an. Sehen wir mit den beiden Kroaten, mit dem Toni Horvatic und dem Kruno Gojkovic auch nochmal Verstärkung bekommen, so dass sie gut aufgestellt sind. Und jetzt sind wir gespannt, wie es jetzt dann jetzt am kommenden Wochenende ausschaut, wenn sie dann gegen Mainz spielen, weil das wird dann jetzt der erste Härtetest, sage ich mal so.
Kruno Gojkovic, du hast ihn angesprochen, der hat am Wochenende gleich mal 6 Hits gebracht und war richtig gut drauf. In 9 At-Bats hat er 6 Hits gebracht und der war richtig, richtig gut drauf und hat für die Stuttgart Reds dann sehr viele Runs reingebracht. 15-2 habe ich gesagt und das erste Spiel ging dann das zweite Spiel ging 10-3 aus für die Stuttgart Reds, die im Moment mit 6 Spielen und 6 Siegen da auf Platz 2 in der Bundesliga Süd sind, zusammen mit Heidenheim und Regensburg. Die Regensburg-Legionäre haben am Wochenende gegen Mannheim 6:2 und 10:3 gewonnen. Mannheim auch ein starkes Team, aber Regensburg, sind sie klar das zweitbeste Team in der Bundesliga Süd? Was glaubst du, Philipp?
Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt das zweitbeste sind, aber man hat ja letztes Jahr auch gesehen, Heidenheim und Regensburg haben sich ja im Halbfinale und auch in der regulären Saison wilde Duelle geliefert und enge Spiele abgeliefert. Von daher würde ich mich jetzt dann noch nicht, würde jetzt nicht ausschließen, dass jetzt Regensburg vielleicht sogar einen Ticken besser ist als Heidenheim. Sind ja beide auch gut aufgestellt, haben sich im Winter nochmal verstärkt. Gerade jetzt auch auf der Position des ausländischen Pitchers, da bin ich schon gespannt, wenn die beiden aufeinandertreffen. Aber auch Stuttgart würde ich jetzt da noch nicht rausnehmen. Die haben ja viele junge Leute, die jetzt da auch sich Jahr für Jahr weiterentwickeln und jetzt auch dann quasi in Stuttgart bleiben. Wenn man so an den Jonas van Bergen zum Beispiel denkt und seinen Bruder, das wird, glaube ich, schon eine enge Kiste da um die ersten drei Plätze.
Ich wollte Regensburg in keiner Weise absprechen, dass sie gegen Heidenheim gewinnen können, aber dass Regensburg und Heidenheim vielleicht im Moment noch so ein ganz kleines Stückchen vor Mannschaften wie zum Beispiel Stuttgart oder vielleicht auch Mainz dann stehen.
Ja, das schon. Also das auf jeden Fall. Mainz, die sind natürlich auch gut aufgestellt, aber in Mainz fehlen halt jetzt noch die ausländischen Spieler, die dann halt nochmal den nächsten Schritt oder den Unterschied ausmachen, insbesondere wenn es dann halt ans Pitching geht. Ja. Das ist, glaube ich, noch der große Unterschied zu Regensburg und Heidenheim, die ja schon im Grunde genommen mit ihrer ersten Mannschaft spielen, während die anderen vielleicht den einen oder anderen noch vermissen, der vielleicht später noch dazu kommt oder wo man halt sich aus Vereinssicht auch dafür entschieden hat, dann in der Corona-Saison, wo jetzt nicht alles so ist, normal läuft, gerade auch was die Zuschauereinnahmen angeht, dass man da sich entschieden hat, dass man da halt eher auf die heimischen Spieler setzt.
Ja, da hoffen wir auf 2022, dass wir halbwegs normales Leben wieder führen können und dass auch die Baseball-Bundesliga dann eine ganz normale Saison feiern kann und dass die Spiele dann möglichst spannend immer alle sind und dass wir dann keine Konsequenzen mehr fürchten müssen durch irgendwelche Pandemie-Dinge. Da hoffen wir alle sehr drauf. Tim, die Spiele von Regensburg gegen Mannheim 6-2, 10-3, es waren am Ende standesgemäße Siege, aber sie waren meiner Meinung nach ein ganz kleines bisschen knapper, als es das Ergebnis aussagt. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das auch so, weil das ist auch ein häufiges Thema, dass es ein knappes Spiel wird und dann später im 7., 8., 9. Innings, wann die wirklich Tiefe in die Bullpen Relief-Pitching geht, dann kommt ein paar mehr Runs über die Platte. Aber das erste Spiel war sehr, sehr spannend. Juan Martin in Home Run im zweiten Inning gegen Christian Pedrol. Pedrol ist ein sehr, sehr begabt Pitcher. Der hat super Fastball mit viel Bewegung. Ich hab ihn nur einmal letztes Jahr gesehen für, glaube ich, 3 Innings oder so. Aber der hat mich wirklich beeindruckt. Sein Stuff ist sehr, sehr stark. Und dann auf der anderen Seite, eigentlich war das Pitching gar nicht so schlimm für Mannheim, außer von Walks. Und das war das größte Problem. Die Legionäre, die Guggenberger Legionäre, das würde ich nie erinnern. Oder das muss ich 15.000 Mal mehr sagen, bevor ich das wirklich verinnerlicht habe. Die haben 11 Walks gekriegt, die haben 6 Runs gescored mit nur 3 Hits. Insgesamt mit beiden Mannschaften nur 7 Hits im Spiel, nur ein Error. Also es war ein sauberes Spiel von der Defensive relativ, aber ja, Walks, das war wirklich der Unterschied. Julius Spann, der hat 7 Walks in 4 Innings, das ist natürlich etwas, der würde das gern besser machen nächstes Mal, kann ich mir vorstellen. Und Kevin Riello, noch 4 Walks danach. Also, wenn man so viele Walks abgibt, dann eine Mannschaft so wie die Legionäre, es ist fast unmöglich, dass die nicht so viel punkten werden.
Ja, also die Regensburg-Legionäre, die Guggenberger Regensburg-Legionäre gewinnen 6:2 und 10:3. Geht dir das schon leicht über die Lippen, Philipp, mit dem neuen Sponsor?
Ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt. Ich habe schon das eine oder andere Mal falsch geschrieben. Das passiert halt, aber
es ist
man
noch
gewöhnt
etwas,
sich eigentlich relativ schnell.
Es ist noch etwas ungewohnt, aber auch wir werden uns daran gewöhnen, dass die Regensburg-Legionäre einen neuen Sponsor haben. In der Bundesliga Süd.
Ich bin nur alt, das ist mein Problem.
Das ist tatsächlich ein Problem, ja. In der Bundesliga Süd führen die Regensburg-Legionäre zusammen mit Stuttgart und Heidenheim jeweils mit 6-0. Die Mainz Athletics haben 3-3. Die Mannheim Tornados 2 Siege, 4 Niederlagen. Die Hard Disciples sind bei 1-5. Und die Tübingen Hawks und die Ulm Falcons. Die Falcons Ulm sind bei 0-6. Die nächsten Spiele am Wochenende. Da werden wir am Freitagabend schon Regensburg gegen Haar erleben und am Samstag dann das Rückspiel quasi in Haar. Kommentierst du wieder, Tim?
Ja, ich bin da, obwohl ich wusste auch nicht, dass es ein Spiel gibt, bis jemand mir das gesagt hat am Samstag.
Das ist schön, dass du dabei bist.
So weit im Voraus habe ich mein Leben nicht geplant.
Also beide Spiele dann auch im Stream. Ulm gegen Tübingen am Wochenende, Stuttgart gegen Mainz, eine Serie, auf die man, glaube ich, sehr gut gucken kann, und Heidenheim gegen Mannheim. Das sind die Serien am Wochenende. Und wie gesagt, wir hoffen drauf, dass möglichst im Mai, am Anfang Mai, die erste Bundesliga Nord stattfinden wird oder starten wird. Im Moment ist Pessimismus angebracht, aber wir schauen mal, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Wir danken dir, Philipp, für deine Teilnahme an diesem Podcast. Danke für die Antworten.
Ja, bitte. Vielen Dank.
Das war's mit der neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Ansonsten am Wochenende auf jeden Fall eurobaseballtv.com einschalten und das Spiel der Haar Disciples gegen die Regensburg Legionäre und die anderen Streams aus der Baseball-Bundesliga anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinsportpodcast.de.